Herzlichen Dank für die nette Begrüßung. Ich freue mich sehr und wir haben einen langen Tag hinter uns. Wir haben bisher erfahren, wie viele unterschiedliche Facetten der Heimatbegriff bzw. Beheimatung hat. Wir haben gehört, Veränderung und Entwicklung steigern das Bedürfnis nach Beheimatung. Wir wissen auch, dass es kein stärkeres Gefühl gibt, als das Gefühl, dazugehören zu wollen. Heute Vormittag hat Professor Nassei in seinem Vortrag darauf hingewiesen, Lebenswelten und Zugehörigkeit, als er von Lebenswelten und Zugehörigkeit sprach. Ich habe die ganze Zeit überlegt, was ich vortragen könnte, und ich dachte, es ist vielleicht für Sie auch nach so vielen wissenschaftlichen Beiträgen und Definitionen einfach mal die Geschichte eines Migranten zu hören, wie er sich mit Heimat und Identität, diesen Begriffen auseinandersetzt im Laufe seines Lebens. Und wir haben ja auch von heute gehört, dass Heimat erst bei Ortswechsel eine Bedeutung bekommt. Also müsste demnach bei Migrantenheimat eine ganz besondere Rolle und Auseinandersetzung spielen. Diese Zerrissenheit zwischen Sehnsucht nach alter Heimat und die Beheimatung in der neuen Lebenswelt. Ich will Ihnen meine Geschichte erzählen von Verlust der alten bzw. der imaginären Heimat und dem Prozess der Beheimatung hier in Deutschland in der neuen Heimat. Vor allem möchte ich aber auch auf Aspekte hinweisen, zur Sprache bringen, die bisher gar nicht weder so im öffentlichen Diskurs in Erscheinung getreten sind, obwohl dieses Phänomen ständig präsent ist, auch bei der Tagung bisher nicht so explizit auf diese Punkte hingewiesen worden ist. Ich werde Sie vielleicht irritieren. Für viele wird das vielleicht was Neues sein, und ich hoffe, das trägt auch mit dazu bei, dass wir auch den Heimatbegriff auch besser erfassen in all seinen Facetten. Zu Beginn möchte ich erstmal kurz auf zwei Phänomene und Entwicklungen hinweisen innerhalb der Migranten hier in Deutschland, die bisher völlig von der Politik und Öffentlichkeit ignoriert werden, nach meiner Auffassung. Erstens, Teile der dritten und vierten Generation empfinden Deutschland zunehmend rassistisch. Nicht allein die Abgehängten, sondern viele, die es geschafft haben in diesem Land. Das finde ich bemerkenswert. Wir haben ja noch vor kurzer Zeit eine Rassismusdebatte gehabt, MeToo. Auslöser war Özil, als er nach der WM sich beleidigt von der Nationalmannschaft verabschiedete. Dabei hatte man seine Haltung kritisiert und nicht seine Herkunft. Und das hat aber in Deutschland zu einer wochenlangen Rassismusdebatte geführt. Die zweite Entwicklung oder Phänomen, auf die ich Sie hinweisen möchte, ist die Desintegration der bereits Angekommenen, derjenigen, die sich längst für dieses Land entschieden haben, weil sie das Gefühl haben, dass dieses Land seine eigenen Werte verrät. Ich möchte, dass Sie das habe ich zu Beginn, diese beiden Phänomene wollte ich in den Raum stellen. Im Laufe meines Vortrages hoffe ich, dass ich diese Phänomene Ihnen erkläre. Ja, Heimat ist nicht erst durch Herrn Seehofer in Berlin auf die politische Agenda gerückt worden, auch wenn manche oder auch nicht durch die AfD, durch den Rechtspopulismus in Deutschland, auch wenn einige das hier so wahrnehmen oder darstellen möchten. Wir sprechen bereits auch in Berlin, auch in der Politik schon etwas länger über Heimatidentität. 2011 bis 2013 war ich Mitglied des Bundesintegrationsbeirates im Kanzleramt. Wissen Sie, welche AG ich geleitet habe? AG, also Arbeitsgruppe Heimat und Identität. Bei dem ersten Vorbereitungsgespräch im Kanzleramt mit der Bundeskanzlerin und der damaligen Staatsministerin Frau Böhmer, wo sie uns das Konzept dargelegt haben, sollte es eigentlich nur 4 Arbeitsgruppen geben. So Themen wie soziale Integration, politische Integration, berufliche und wirtschaftliche Integration, schulische, sprachliche. Und da ist mir sofort aufgefallen, wieder waren nur die technischen Fragen der Integration im Hauptfokus. Ohne Frage. Sprache, Bildung, das ist sehr wichtig, Arbeit. Aber das allein reicht nach meiner Auffassung nicht. Und ich habe mich dann zu Wort gemeldet und gesagt, dass Integration nur gelingen kann, wenn wir es hinkriegen, dass vor allem die Kinder und Jugendlichen, die in diesem Land von klein auf sich mit unserem Land, seinen Werten und vor allen Dingen mit seinen demokratischen Werten identifizieren. Und habe in die Runde gefragt, warum die emotionale Integration völlig übersehen wird von der Politik. Ein paar Tage später habe ich einen Anruf aus dem Kanzleramt erhalten. Frau Böhmer, die Staatsministerin, war am Apparat und sagte mir, Herr Toprak, ich und unsere Kanzlerin wollen, dass Sie die 5. Arbeitsgruppe Heimat und Identität leiten. Sie haben uns überzeugt, Sie haben recht. Also, das war vor 7 Jahren. Und ich will Ihnen so Beispiele aus meinem Leben, Erlebnissen berichten. Mein erster Aufenthalt in den USA, da war ich für die Amerikaner ein Deutscher, weil ich aus Deutschland kam, auch wenn ich so aussehe, wie ich aussehe, vielleicht nicht typisch deutsch, so heiße, wie ich heiße, aber auch. Und nach 30, 40 Jahren, dann habe ich nachgedacht, nach 30, 40 Jahren der Migration können viele Migranten immer noch nicht aus Überzeugung sagen, ich bin ein Deutscher. Und das hat mich beschäftigt. Also im Ausland, wenn ich sage, ich komme aus Deutschland, werde ich als Deutscher wahrgenommen, akzeptiert. Da fragen Sie höchstens, ja, wo kommen vielleicht deine Großeltern oder vom Namen her. Aber man hat mich als Deutschen angesehen. Ja, jeder hat einen anderen Zugang und Beziehung zur Heimat. Meine Geschichte ist das Leben eines heimatlosen Deutschkurden zwischen der Türkei und Deutschland, dem Deutschland in den schwersten Stunden zur Heimat wurde. Die Kurden werden ja bis heute immer noch als das größte Volk der Erde ohne eigenen Staat bezeichnet. Meine Kindheit war eine ständige Reise zwischen 2 Extremen. Auf der einen Seite ein übersteigerter Nationalismus in der Türkei, ein Fahnenfetischismus. Und in den Bergen Kurdistans stand geschrieben, das konnten Sie kilometerweit lesen, glücklich ist jener, der sich Türke nennen darf in den kurdischen Gebieten. Und auf der anderen Seite genau das völlige Gegenteil in Deutschland. Fahnen hat man sich nicht mal damals beim Fußball getraut zu zeigen. Schon gar nicht in der Schule war Heimat, Fahne, die deutsche Identität positiv besetzt. Unser Land wird bei allem, was entfernt mit dem Wort Nation oder Heimat zu tun hat, hysterisch, irrational und selbstquälerisch. Erscheint es von außen. Das hat auch dazu geführt, dass nicht nur viele Einheimische, sondern auch Migranten mit dem Gefühl hier sozialisiert worden sind, dass Deutschsein etwas Problematisches sei. Dies war und ist für viele Migranten unter anderem mit ein Grund, vielleicht sich mit Deutschland nicht zu identifizieren, wenn selbst die Deutschen ein Problem mit ihrer Identität haben. Auch wenn unsere deutsche Geschichte im Dritten Reich unsere Identität traumatisiert hat, sollten wir Heimat heute nicht allein Rechtsnationalisten überlassen. Macron hat vor wenigen Tagen einen schönen Satz gesagt. Nationalismus ist ein Verrat am Patriotismus. Ich glaube auch, oder ich gehöre auch zu denjenigen, dass Heimat von uns Demokraten positiv besetzt werden sollte. Und nicht nur allein als Schicksalsgemeinschaft, sondern vor allem auch als eine Zukunftsgemeinschaft gesehen werden sollte. Heimat ist für viele weniger ein Ort, sondern ein Gefühl und damit eine Sache der Perspektive. Wir haben das ja jetzt seit anderthalb Tagen mitbekommen, die unterschiedlichen Perspektiven. Für mich, ein Gastarbeiterkind von kurdischstämmigen Migranten aus der Türkei, bedeutet Heimat eine Sehnsucht in doppelter Hinsicht. Also meine Herkunftsidentität, die kurdische Identität, war und bis heute noch im Herkunftsland nicht anerkannt. Kurden sind bis heute eine Minderheit im eigenen Land, müssen seit 100 Jahren eine brutale Assimilationspolitik über sich ergehen lassen. Ihre Sprache, ihre Kultur war lange Zeit verboten. Und als Kind habe ich nie verstanden, warum wir nicht zu unserer Identität stehen durften und die Älteren die kurdische Sprache nur unter sich versteckt gesprochen haben und auch an uns nicht weitergeben wollten, weil sie nicht wollten, dass wir dasselbe Schicksal erleiden wie sie. So waren wir gezwungen, als Türken in der Türkei groß zu werden, aufzuwachsen. Und ich habe die ersten Jahre meines Lebens in Ankara, in der Hauptstadt, gelebt, unter Türken. Und das habe ich halt als Kind nicht verstanden, warum. Ich habe gemerkt, wir sind etwas anders. Zu Hause wurde auch eine eigene Sprache, die draußen nicht gesprochen wurde, gesprochen. Aber als Kind fragt man sich, aber trotzdem versteht man das nicht. Also es ist nicht einfach, überhaupt eine Minderheit zu sein, selbst wenn sie ihre Identität nicht verleugnen müssen und nicht anerkannt sind. Jetzt stellen Sie sich vor, wie es ist, eine Minderheit zu sein, dass auch noch seine Sprache und Kultur nicht leben darf. Eine Minderheit, deren Identität völlig negiert wird. Und das ist nicht alles. Ich bin doppelt und dreifach bestraft. Ich gehöre auch einer religiösen Minderheit, der Aleviten, die bis heute diskriminiert und seit Jahrhunderten als Ungläubige verfolgt werden. Also als wir nach Deutschland kamen, waren wir eine doppelte, gar dreifache Minderheit. Also so gesehen eine doppelte Minderheit innerhalb der Minderheit. In Deutschland wurden wir dann, weil wir aus der Türkei kamen, als Türken angesehen, bezeichnet, obwohl wir keine Türken waren. Ich wurde auch als Muslim angesehen, obwohl wir eine völlig andere Glaubenslehre hatten, anderes Gottesverständnis. Peter Ustinov bezeichnete die Aleviten als die Buddhisten Kleinasiens in einem seiner Bücher. Also, Sie haben jemanden vor sich, der das Gefühl überhaupt nicht kennt, jemals kennenlernen durfte, Teil einer Mehrheit zu sein, der überhaupt nicht weiß, wie sich das anfühlt. Es war also nicht einfach. Den Türken musste ich immer erklären, dass meine Familie kurdischstämmig ist, und immer streiten, wenn sie gesagt haben, es gibt kein Kurdistan. Und ich habe gesagt, doch, es gibt Kurdistan. Dank Karl May konnte ich dann auch ein Buch in der Hand halten und sagen, hier, durchs wilde Kurdistan. Die Deutschen haben schon vor über 100 Jahren gesagt, dass es Kurdistan gibt. Und den Deutschen wiederum musste ich ständig erklären, warum ich eigentlich kein Türke bin, weil dann auch immer wieder Fragen kamen, du bist irgendwie anders als die anderen Türken, nicht so nationalistisch, deine Mutter trägt kein Kopftuch und so weiter. Für mich ist Heimat der Ort, an dem ich mich nicht erklären muss, weil ich einfach dazugehöre. Es war teilweise ein mühseliger, aber dennoch ein lohnenswerter Weg. Wie Deutschland für mich zur Heimat wurde. Sie merken, das berührt mich auch emotional. Und Deutschland war für mich vor allen Dingen ein Ort der Freiheit. Weil ich wusste aus meiner Biografie heraus, dass Freiheit, Demokratie keine Selbstverständlichkeiten sind. Demokratie besteht nicht nur aus Wahlen, sie ist weit mehr.
Zur Demokratie gehört die Akzeptanz der Werte der politischen Kultur der Demokratie, wie etwa Pluralismus, individuelle Menschenrechte und säkulares Recht. Dazu komme ich später, warum Säkularität, in der evangelischen Kirche kaum habe ich Säkularität gesagt, fällt die Flasche um. Warum Säkularität für mich wichtig ist. Diese sind als Ergebnis der europäischen Aufklärung unverhandelbare Werte nach meiner Auffassung. Sie machen eine offene und freiheitliche Gesellschaft erst möglich. Wir alle wissen, dass die konkrete Lebenswelt eines Landes nicht nur aus der Beachtung seiner Gesetze besteht. Deswegen habe ich die Empörung über Leitkultur, auch wenn ich diesen Begriff nicht ideal oder glücklich gefunden habe, empfand ich daher zu übertrieben. Nach meiner Ansicht müssen wir uns über die Tatsache empören, dass man trotz eines erfolgreichen Integrationsprozesses, also selbst bei Integration in eine auch wie immer geartete Leitkultur oder Common Sense in Deutschland, bis heute nicht als vollwertiger Deutscher akzeptiert wird. Was ich meine, will ich an einem konkreten Beispiel erklären. Sie haben ja bei meiner Vorstellung darauf hingewiesen, dass ich in meiner Heimatstadt im Ruhrgebiet 5 Jahre Stadtrat war, der erste mit Migrationsgeschichte. Und in einer der ersten Sitzungen des Sozialausschusses, glaube ich, da gab es irgendwie eine Diskussion über, weiß nicht, über Moscheen oder irgendwas in der Art, kann mich jetzt nicht erinnern, sagten einige Ratskollegen zu mir, deine Landsleute, die Türken, das empfand ich in dem Moment als eine symbolische Ausbürgerung, weil ich hatte mich ja für Deutschland entschieden, ich habe mich für das Gemeinwesen engagiert, habe für unser Stadtrat kandidiert und habe da Politik für alle Menschen gemacht, nicht nur für Migranten. Und sofort bei der ersten Sitzung sagen die zu mir, deine Landsleute, die Türken. Und ich habe gesagt, nein, ihr seid meine Landsleute. Lassen Sie das auf sich einwirken, ich komme vielleicht später darauf zurück. Jetzt aber möchte ich Ihnen ein einschneidendes Erlebnis erzählen, wo ich mich endgültig für Deutschland dann entschieden habe. Sie sind natürlich in Ihrer Jugend, Kindheit hin und her gerissen, nicht nur zwischen 2 Ländern, dann sind Sie auch noch eine Minderheit aus dem Herkunftsland. Ich bin in den 80ern im Ruhrgebiet groß geworden. Deutschland wurde mir und meiner Familie langsam endgültig zur Heimat, auch wenn wir eine lange Zeit mit einer Lebenslüge gelebt haben, nicht nur die Migranten, auch Deutschland. Wir dachten ja alle, das ist nur eine vorübergehende Episode. Die Gastarbeiter werden kommen, ein paar Jahre arbeiten, zurückkehren. Aber ich will da nicht einseitig auf jetzt Deutschland, sondern auch die Migranten wollten auch wirklich nur für ein paar Jahre kommen, arbeiten. Aber mit der Zeit haben wir gemerkt, dass Deutschland doch unsere Heimat wurde. Das habe ich dann immer meistens gemerkt, wenn wir in den Sommerferien 6 Wochen mit dem Auto in der Türkei waren. So nach 2, 3 Wochen fing das schon an. Da hatte ich wieder Lust auf Currywurst, Pommes. Zum Beispiel und andere Sachen, meine Freunde und was an Deutschland mir halt so Freude gemacht hat und da hat man gemerkt, also nach 2, 3 Wochen Badeurlaub und Familienbesuch wollte man auch wieder zurück, hatte man Sehnsucht nach Deutschland. Ja, als dann die Konsequenz natürlich mit der Familie Ende der 80er Jahre bei uns relativ früh, haben wir gesagt, dann sollten wir auch die deutsche Staatsbürgerschaft beantragen. Wir wurden zu Deutschen, zumindest auf dem Papier. Und eines meiner schrecklichsten oder blödesten Erlebnisse war, als ich dann wirklich damals zum Amt musste, um meinen Pass abzuholen. Und das war ein aufregender Tag für mich. Ich bin Deutscher geworden, wollte das abholen. Und der Beamte hat das mir so einfach auf den Tisch gelegt, unterschreiben Sie hier. Und dann habe ich mich umgedreht, dachte vielleicht der Bürgermeister oder irgendwas, jemand vom Rat kommt und umarmt mich und sagt, hey, du bist jetzt Deutscher. Und dann habe ich unterschrieben und der Beamte meinte, ja, was ist hier, nehmen Sie Ihren Pass. Ne, also was ich sagen will, ich hätte mir da gewünscht, dass man anders hier empfangen worden wäre in der Amtsstube. Aber na gut, aber heutzutage ist es schon ist es so, dass in vielen Kommunen wirklich Einbürgerungsfeiern gibt. Und das ist auch richtig, das ist auch schön. Ja, ich hatte eine schöne Kindheit, Schulzeit, 80er Jahre auf dem Gymnasium. Da war ich auch einer der ersten Migranten. Und manchmal ist das auch ein Vorteil, wenn Sie der einzige Schwarzkopf sind. Dann werden Sie von allen unterschiedlichen Gruppen, die es gab, war ich der Einzige, der zu allen Partys eingeladen worden bin. Das war auch gut, also in der Schule. Und dann, manchmal ist man ja auch Exot und so. Also es hat nicht nur negative Seiten. Und spannende politische Zeiten, 1989, Fall der Mauer, Wiedervereinigung, 1990, auch dieselben emotionalen Höhen und Tiefen mitgemacht. Aber dann, Deutschland war wieder vereint, dann brannten plötzlich 1993 Häuser von türkischen Migranten in Mölln und Solingen.